Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema heute Abend ist, wer denkt, muss glauben. Nun, das ist etwas, soll ich sagen, eine Provokation für die, die nicht glauben, nicht wahr? Ich meine es nicht als eine Provokation, sondern einfach als eine Wahrheit, die jederzeit bewiesen werden kann. Nehmen Sie es also nicht so auf, als ob ich Sie ärgern wollte. Ich will einfach helfen, wo ich nur kann. Ich lese Ihnen aus Römer 1, 19 bis 20 vor zu diesem Thema. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Aussage von diesem Text vorneweg verstehen. Hier ist der Text. Das, was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar. Das, was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar, denn Gott hat es, seine Selbsterkenntnis, geoffenbart. Sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und seine Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt in den Werken betrachtet, deutlich zu ersehen. Also das will aussagen, dass das Studium der Schöpfung, was man sonst die Naturwissenschaften nennt, eigentlich das Studium der ewigen Gottheit Gottes ist und dass dieses Studium sehr deutlich zu diesem einen Resultat kommt, dass man an ihn glaubt. Also, wenn wir denken in den Naturwissenschaften, und ich glaube, dass einige wenigstens versuchen zu denken, wenn sie ihre Wissenschaft treiben, da spreche ich ihnen gar nicht ab. Die Bibel sagt, bei Paulus hier, dass ein klares Bild durch das Studium der Schöpfung entsteht. Es heißt, sein unsichtbares Wesen, das ist Gottes ewige Kraft und Gottheit, seit der Erschaffung der Welt, also der Schöpfung, in den Werken betrachtet, deutlich zu ersehen ist. Dann fügt Paulus hinzu, damit die Wissenschaftler, er sagt nicht Wissenschaftler, er sagt einfach sie, aber keine Entschuldigung haben. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich halte wirklich dafür, dass diese Aussage des Paulus noch provozierender ist als mein Titel für die Rede heute Abend. So fasse ich das auf. Können wir einen Moment zusammen beten? Herr Jesus, du hast unseren Verstand, womit wir denken, erschaffen. Und du hast zur Zeit deines Lebens auf Erden den Verstand der Jünger geöffnet. Wir bitten dich, öffne du unseren Verstand heute Abend, öffne du das Herz, öffne du meine Lippen, dass wir hier sind, zu deiner Freude und auch zu unserer Freude, weil wir verstehen. Bitten dich, gib du uns das. Amen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich meine nicht, dass Der Begriff Glaube, das Gleiche ist wie Denken. Das sage ich Ihnen vorneweg. Aber eine Beziehung zwischen Denken und Glauben ist bestimmt da. Bedenken Sie, ein Kohlkopf ist ein Teil der gefallenen Schöpfung und braucht die Erlösung aus der gefallenen Schöpfung. Aber ein Kohlkopf kann nicht glauben, denn es denkt nicht, hat kein Nervensystem. Der Grips fehlt, die Intelligenz fehlt. Deshalb kann es nicht glauben. Aber wenn Sie bedenken, wollen wir sagen, wir nehmen einen Schimpansen, einen Affen zur Hilfe. Ein Affe denkt und ein Affe kann eigentlich ganz logisch denken. Ich denke oft, wenn wir uns entwickelt haben von Affen, was ich nicht glaube, aber da haben wir vielleicht einige logischen Fakultäten schon verloren in unserer Involution statt Evolution. Aber ein Affe, obwohl es denkt, kann nicht glauben. Also, der Glaube, sagt der Hebräerbrief, ist eine Zuversicht auf das, was man hofft. Aha, man muss denken und hoffen. Aber Hoffnung ist da. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Also ich kann mit meinem Denken Dinge wahrnehmen durch deduktive Denkprozesse, sodass ich mir ein Bild machen kann von dem Unsichtbaren nur durch die Denkfähigkeit. Und dieses Bild schließt Hoffnung in sich. Also Glaube besteht sicher teilweise aus Denken und schließt sicher Hoffen in sich. Glaube, dass Denken zu einem sehr großen Teil Überzeugung ist. Wir müssen denken, ein sehr wichtiger Faktor, aber wir müssen dann unser Denken zum Glauben führen lassen. Das ist, dass wir, wovon wir überzeugt sind, tun. Der Glaube ohne Werke, sagt das Neue Testament, ist tot. Wenn Sie nur theoretisch glauben, oder ich, und es nicht tue, dann habe ich einen toten Glauben. Ich bin hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, durch die Universität gegangen und durch eine ganze Anzahl ihrer Schulen. Und ich nehme das für heute Abend die Elite aus den Frommen unter uns in Wuppertal in diesem Schwimmbad. Nicht wirklich, sondern nicht quasi wissen, wie ich das meine. Aber über eins von einem bin ich nach meiner Woche hier überzeugt. Die Gemeinden und die gläubigen Kreise haben nichts oder sehr wenig zu sagen in den Schulen, bei den Lehrern und bei den Professoren, weil sie aufgehört haben zu denken. Und das Ergebnis ist, dass Lehrer in der Schule, wie heute Morgen, sagen können, dass sie nicht glauben und doch Wissenschaftler sind. Ich glaube, dass das davon gekommen ist, dass die Gläubigen in den Gemeinden wirklich das Denken an den Nagel gehängt haben. Und das Ergebnis ist, dass die Führenden in ihrer Nation, ich bin ja Engländer, schon einige Jahre in der Schweiz und viele Jahre in Amerika und Türkei und Bergen in Norwegen gewesen. Aber die Gläubigen haben wenig Kontakt mit den denkenden Kreisen. Das Ergebnis ist, dass ihren Kindern in den Schulen und Universitäten der Unglaube beigebracht wird. Und zwar konsequent. Das Ergebnis ist, dass sehr viele Politiker und führende Leute nicht Christen sind. Aber es ist noch ein Faktor, ehe ich komme zu etwas, was interessanter ist, als was ich jetzt gesagt habe. Sie müssen jetzt einen englischen Satz mit mir lernen. Der englische Satz ist, hören Sie zu, once convinced against his will, he's of the same opinion still. Nun, ich habe das selber gelernt, was das bedeutet. Wenn ich einen Menschen wissenschaftlich überzeuge, dass es absolut wissenschaftlich zwingend ist, einen Gott zu postulieren und danach zu leben, ich kann das tun. Ich sitze mit ihm zusammen, wir bekommen uns in eine Ecke und da rede ich mit ihm, bis er sein sieht. Aber wissen Sie, durch Druck und Überredungskunst dieser Art habe ich ihn nicht gläubig gemacht. Das ist mir ganz klar. Niemand sage, dass ich meine, dass der Glaube nur Denken ist. Denn wenn ich einen Wissenschaftler überzeuge, dass die ganze Schöpfung die ewige Gottheit klar darstellt, so dass man ohne Überzeugung ist, wenn man an ihn nicht glaubt. Wenn er es nicht will, will er es nicht. Verstehen Sie mich? Es sei denn, dass ich seinen Willen gewinnen kann. Und ich kann intellektuell tadellos sein. Ich habe nicht gesagt, dass ich das bin. Aber ich kann intellektuell tadellose Argumente führen, auf eine Art und Weise, dass ich ihn abstoße und seinen Willen nicht gewinne. Deshalb ist es nötig, wenn wir über Denken und Glauben heute Abend reden, zu wissen, dass der Wille, der menschliche Wille, der souveräne Teil von uns mit gewonnen werden muss durch die gewinnende Art von Christus in mir oder in Ihnen. Ich kann kalt wie Eis argumentieren und ab und zu, sehr verehrte Damen und Herren vom frommen Wuppertal, kann ich kalt wie Eis sein. Es ist sehr nötig, dass man intellektuell scharf wie ein Messer redet. Aber wenn ich dabei vergesse, das, was Professor Karl Heim an seinem 80. Geburtstag vor einigen Jahren jetzt gesagt hat, nützt das alles nichts. Er hat gesagt, dass man das Stärkste, was einen Wissenschaftler gewinnt, nachdem er überzeugt ist, ist Christus in mir. Und das habe ich nie vergessen. Es hat keinen Sinn, Kopfweh mit Ohrfeigen zu beantworten, nicht wahr, wenn Sie mich verstehen. Gar keinen Sinn. Was man tun muss, ist schon die Wahrheit sagen. Und auf eine Art und Weise, die Leute nicht vergessen können, aber zur gleichen Zeit die Gesinnung Christi in uns haben, damit der Wille der Menschen überredet wird und gewonnen wird. Nun, jetzt passen Sie auf. Vor 100 Jahren waren die meisten Menschen gottgläubig. Newton, Galileo, all die großen Wissenschaftler, selbst Einstein, waren gottgläubig. Er glaubte, Einstein, an einen Schöpfer. Und da musste man solche Menschen überzeugen, nachdem sie sicher waren, dass es einen Schöpfergott gab. Man musste sie überzeugen, sind Sie mit mir, dass Gott in Christus war und versöhnte die Welt durch sich selbst. Dass Gott in seinem Sohn ans Kreuz ging, um mich zu erlösen. Das war relativ, einfach, relativ, obwohl es auch oft nicht so einfach war. Aber man hatte nur eine Aufgabe, einen Menschen, der an Gott glaubte, seine ganze Denkweise von Einstein führte ihn dazu zu sagen, ich weiß, dass es einen Schöpfer gibt, der mit Zufall nicht arbeitet, sondern mit Intelligenz. Nun, der nächste Schritt bei Einstein wäre der Schritt gewesen, dass er sieht, dass Gott in Christus war und versöhnt die Welt mit sich selbst. Das war der zweite Schritt, dass Gott für uns geoffenbart worden ist, nicht nur in der Schöpfung, um die ewige Gottheit zu sehen, sondern dass diese ewige Gottheit zeitlich wurde und in Christus, in der Person seines Sohnes, in die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Nun, was man vergisst in den Bibelschulen und in den Gemeinden, die immer noch ab und zu evangelisieren, was nicht alle Gemeinden tun. Was man vergisst, ist, dass ein Mensch heute, der aus der Wissenschaft kommt, davon absolut überzeugt ist, dass er von seiner Wissenschaft her ein Gottespostulat nicht mehr braucht. Dass er zurechtkommt mit seinem Denken, mit Zufall, langen Zeitperioden und natürlicher Auslese. Jemand hat gesagt, in der Schule, wo ich war, in einer religiösen Schule war es, dass man den Schöpfer nicht bemühen soll mit seiner Schöpfung. Wir hätten bessere Methoden, das zu tun, ohne ihn zu belästigen mit solchen Dingen. Er war davon überzeugt, dass es keinen Schöpfer gibt. Dass wenn der Schöpfer arbeitet, dann ist der Schöpfer, wie Konrad Lorenz sagt, der große Architekt, Zufall und natürliche Auslese. Nicht persönlicher Schöpfer, sondern Zufall und persönliche Auslese. Was ein Evangelist heute zu tun hat, ist erst das zu tun, was man vor 100 Jahren hier in Wuppertal, wo die frommen Erweckungen begannen, was man nicht getan hat. Man muss den Leuten mit ihrem Kopf, den Gott ihnen gegeben hat, zuerst zeigen, dass man nicht auskommt. Ohne die ewige Gottheit hinter der Schöpfung. Seit der Erschaffung der Schöpfung ist das evident. Sagt Paulus. Und ich glaube, dass es evident ist heute, und ich will Ihnen das zeigen. Und wenn man das getan hat, dass es einen ewigen Schöpfer gibt, die Menschen davon überzeugt haben und sie selbst davon überzeugt haben, dann kommt erst der zweite Schritt. Und der zweite Schritt ist, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und das ist der zweite Schritt. Aber man kann nicht an Christus nicht glauben, wenn man nicht glaubt, dass es einen Gott gibt. Christus war nicht einfach ein Vorbild, der Mensch ist wie ich. Denn er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater, der mich gesandt hat. Da werde ich bei ihm sein, wo er ist. Gib mir die Herrlichkeit wieder, die ich hatte vor Grundlegung der Welt. Er Abraham war, bin ich. Das ist das Zeugnis Jesu. Und das ist das Zeugnis Gottes. Und es ist Gott in Christus, was nötig ist. Aber wenn ein Mensch schlechthin glaubt, dass Christus einfach ein Mensch war wie wir, er ist nicht ein Kandidat für das Heil. Der Kandidat für das Heil ist der Mensch, der weiß, dass Gott, die ewige Gottheit, lebt und dass er Christus gesagt hat, danach um uns zu erlösen. Der erste Teil ist intellektuell, der zweite Teil besteht aus Hoffnung und Willen. Wenn ich überzeugt bin, dass ich sage, Herr, du hast meinen Willen gewonnen. Und ein Mensch, der überzeugt ist und Christus seinen Willen gewonnen hat, der ist ein Kandidat für das Himmelreich. Haben Sie das? Sind Sie intellektuell überzeugt, dass die ewige Gottheit Gottes gepredigt wird durch die ganze Schöpfung und durch die ganze Bibel? Beides. Beide Zeugnisse sind da. Aber dann, wenn Sie überzeugt sind, haben Sie gesagt, aha, und Christus hat meinen Willen gewonnen. Ich übergebe ihm mein Herz und so will ich ihm von jetzt an dienen. Nun, sehr verehrte Damen und Herren, jetzt müssen wir zu dem kommen, was die Amerikaner nennen, the nitty-gritty. Also jetzt müssen wir kommen zu dem Kern der Sache. Mit dieser Aufgabe verbringe ich meine letzten Jahre, seitdem ich emeritiert worden bin von den Universitäten in Amerika, Türkei, Bergen und auch in Genf, wo ich war. Ich gehe in die Universitäten und es hat keinen Sinn, Christus zu verkündigen zu den Atheisten. Die sagen, der Mann ist emotionell, er ist sentimental, das ist physiologisch, das geschieht in seinem eigenen Kopf. Sein Christus ist eine religiöse Erscheinung mit keinem Bestand in der Wirklichkeit. So gehe ich in die Universitäten und fange mit dieser Methode an. Ich will Sie überzeugen, auf rein intellektuellem Gebiet, dass Ihr Atheismus intellektuell wissenschaftlich überholt ist. Und zwar wissenschaftlich gesehen. Dass Sie ohne Entschuldigung sind, wie ich auch. Wenn ich das Zeugnis der Schöpfung, ich rede nicht von der Bibel, nicht annehme. Denn das Zeugnis der Schöpfung appelliert an meinen Verstand. Und jeder Wissenschaftler hat noch Verstand. Auch wenn der Verstand geschlossen ist, dann muss ich den Verstand öffnen. Und ich gehe rein mit dem Büchsenöffner und probiere, den Verstand aufzulockern. Nun, ich war in einer solchen Universität vor einigen Monaten. Es war eine marxistische Universität, 90% der Fakultät ist marxistisch. Darf ich sagen, es war nicht in Ostdeutschland, es war nicht in der DDR. Denn da, wenn man über diese Dinge redet, über religiöse Dinge, sind sie 100% bei einem da, sie haben genug gehabt. Es war hier im Westen, nicht so sehr weit von hier. Und ich stand vor den Leuten und ich habe geredet über Chemie, Biogenese, über den genetischen Code und gezeigt, dass das Buch des Lebens, der genetische Code, ein Buch ist. Und ich habe denen klar gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war ein Vergnügen zu sehen, wie diese jungen Atheisten, was die Resonanz war, sofort. Ich habe gesagt, meine Damen und Herren, Sie haben in dem genetischen Code ein Buch von 1000 Bändern, je 500 Seiten in Ihren 46 Chromosomen. Und Sie haben in diesem Buch erstens die Materie. Zweitens haben Sie eine Sprache, ein Code. Drittens haben Sie die Information. Nun, da hatte ich die gleiche Bibel da wie hier heute Abend. Und ich habe gesagt, das Buch besteht aus Papier, aus Materie. Die Sprache ist Zürcher Deutsch, also es ist die Zürcher Übersetzung. Die Sprache ist da. Aber dann auf der Sprache ist allerlei Information, die mir sehr, sehr nützlich ist. Nun, meine Damen und Herren, fragte ich Sie, würden Sie sagen, dass die Materie, die Nukleotide des genetischen Codes, das Buch schrieb? Und da haben Sie gesagt, ja, selbstverständlich. Aber selbstverständlich, das Buch schrieb sich selbst mit Zufall. Und natürliche Auslese, und da haben wir den genetischen Code vom Menschen mit 46 Chromosomen. Selbstverständlich, warum fragen Sie sowas? Ich habe gesagt, haben Sie je überlegt, dass Sie in Wirklichkeit sagen, dass das Papier, die Materie eines Buches, sei das Buch die Bibel oder sei das Buch der genetische Code, dass die Materie, das Papier, erstens die Sprache, Zürcher Deutsch, erfand. Haben Sie jemals erlebt, dass ein Buch, eine Sprache, erfunden wird vom Papier? Gut, die sagten, das ist aber ein wenig neu, diese Idee, das ist wirklich. Ich sage, ich bin noch nicht fertig, hören Sie zu. Und dann sagen Sie noch dazu, dass das Papier, die tote Materie, spontan den genetischen Code hervorbrachte. Und dann sagen Sie noch dazu, dass die Information, die die Sprache trägt, auch vom Papier erfunden wurde. Und Sie sehr, sehr, sehr stille. Denn ein bisschen Biologie haben Sie verstanden. Da habe ich denen gesagt, wenn Sie das glauben, müssen Sie mir die ganzen Gesetze der Physik auf den Kopf stellen. Denn wenn eine Sprache erfunden wird von Materie, Papier, dann ist das Papier die nicht lebende Materie, teleonomisch. Wenn man in wissenschaftlichen Kreisen ist, muss man wissenschaftlich reden. Teleonomisch, für die, die das nicht wissen, heißt bezweckt oder mit Sinn. Und Materie hat keine Bezweckung und keinen Sinn. Da sagte ich, meine Damen und Herren, was Sie mir eigentlich sagen in diesem Kolloquium hier an dieser Universität in Norddeutschland, die einige von Ihnen kennen, was Sie mir sagen, ist, dass das Papier die Sprache schrieb und dass das Papier das Buch schrieb. Ist das logisch? Ich glaube, dass es logischer wäre zu sagen, dass ein intelligenter Autor außerhalb des Buches seine Gedanken in einer Sprache verfasst, so dass wir die Information besitzen, die auf eine Sprache reitet. Und da wurden sie sofort still. Sofort sehr still. Ich sage, sie machen die Materie intelligent. Und die rohe Materie, aus der das Leben hervorgehen sollte, nach ihren marxistischen, materialistischen Doktrinen, ist nicht intelligent. Ist es einfach nicht. Wo haben Sie in Ihrer Philosophie, in Ihrer politischen Philosophie, denn Sie sind politisch sehr aktiv, wo haben Sie die Idee, Herr, dass Materie, Papier, das Buch schreibt? Da waren sie eine Zeit lang sehr still. In der Pause, und dann stand der Leiter auf, der ein Marxist ist und der durch die Zinzendorf-Schule gegangen ist im Osten. Der früher Christ war, und er hatte gesagt, die Christen sind so träge und so unkonsequent. Sie denken überhaupt nicht. Und ich bin Wissenschaftler. Ich kann das nicht. Und da sagt er seinem Christentum ab und sagte zu mir, Sie können nicht mit mir reden. Ich war in Ihrem Stadium vor 20 Jahren. Ich war vor 15 Jahren. Das ist die Verhut. Da habe ich gesagt, bitte schön, lassen wir das. Und sagen Sie mir etwas mit Hand und Fuß. Und er sagt, gut. Ihre Gedanken über Gott sind interessant. Ich muss sagen, Sie haben mich jetzt 2 Stunden gefesselt. Dankeschön fürs Kompliment. Sehr fein, Sie sind nicht eingeschlafen. Nein, ich danke Ihnen sehr herzlich dafür. Das ist ja fein. Aber wissen Sie nicht, was Feuerbach, er hat das Wort nicht benutzt, dass Gott ein Gebilde ist des menschlichen Geistes. Der Mensch denkt sich allerlei gedankliche Bilder aus und er denkt sich die Idee von Gott aus. Aber das Gedankengebilde hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Er sagt, wenn ich sie töte, wenn sie sterben, all ihre gedanklichen Bilder von Gott, die werden mit ihnen ins Grab kommen. Gott ist nur eine Reflexion des menschlichen Gehirnes. Es ist, die Idee von Gott ist nichts anderes als ein Gedankengebilde, das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Und was soll man dazu sagen? Wie hätten Sie, meine Damen und Herren, geantwortet? Also zuerst muss man ein wenig fechten. Er meinte, dass ich als Angelsachse nicht wissen würde, dass Feuerbach das gesagt hat und vielleicht auch andere vor ihm, dass die Idee von Gott ein Gebilde ist vom menschlichen Geist und keine Realität. Als ich ihm sagte, ja, warum zitieren Sie mir Feuerbach, da schrak er ein wenig zusammen. Paulus hat das Gleiche getan. Er hat ihre eigenen Dichter auf dem Areopag zitiert und gesagt, eure eigenen Götter haben gesagt, dass der Mensch göttlichen Geschlechtes sei. Also, dass der Mensch, darf ich es wissenschaftlich sagen, dass der Mensch von der gleichen Spezies ist wie Gott. Wir sind gefallen. Aber obwohl wir gefallene Götter sind, ändert das nichts daran, dass wir das sind. Dann habe ich ihm gesagt, hat er mir gesagt, was sagen Sie zu Feuerbach? Das ist, was ich wissen möchte. Ich sagte, wollen Sie es wirklich wissen? Und er sagte, ja. Was sagen Sie dazu als engagierter Christ? Ich sagte, mein lieber Herr Sowieso, seinen Namen nicht sagen, mein lieber Herr Sowieso, der Ausspruch Feuerbachs ist das stärkste Gotteserweis. Merken Sie, ich kenne genug Deutsch, um zu sagen, sei kein Gottesbeweis, sondern die Deutschen machen einen Unterschied da und sie sagen, dass es ein Erweis ist. Sie können nachgucken, in dem Diktionär, in dem Lexikon zu sehen, was der Unterschied ist. Aber es war schon richtig und er war zufrieden damit. Nun, ich sagte, das ist der stärkste Gotteserweis, der überhaupt existiert. Und er guckte mich fassungslos an und sagte, aber ich verstehe Sie nicht. So, das habe ich schon gemerkt, dass Sie nicht verstehen. Das ist nicht schlimm. Er sagt, sagen Sie mir, wie Sie das meinen. Ich sagte, ja, wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, vor all diesen Studenten, machen wir es. Und da fragte ich die drei 300, 400 Studenten, die da waren, ob sie darauf eingehen wollen, dass Feuerbach und sein Ausspruch der Beweis sei dafür, dass es einen ewigen Schöpfer gibt, eine ewige Gottheit. Hat nichts mit Christentum zu tun, nur hat es mit Theismus zu tun, mit dem Gottglauben. Und bis ich sie zum Gottglauben gebracht habe, kann ich sie nicht zu Christus bringen. Seitens des Gott ein Wunder tut. Meist sagte, dass wir sollen arbeiten, nicht auf Wunder hoffen, nicht wahr? Wir müssen arbeiten. Da sagte ich, also gut, Sie sagen, sind Sie mit mir jetzt, wir müssen 5 Minuten streng die Logikleiter hinauf. Sagte Feuerbach, hat gesagt, dass Gott eine Projektion des menschlichen Geistes, des menschlichen Gehirnes ist. Richtig, sagt er, aber ich sehe immer noch nichts. Nicht zu schnell. Langsam vorwärts gehen, aber sicher. Ich sagte, welche Art von Materie macht Projektionen? Sie reden von Projektionen im Gehirn. Welche Art von Materie tut das? Und er guckt an, er sagt, ich verstehe Sie nicht. Ich sage, gut, nicht so schlimm, aber ich verweise Sie jetzt auf ein Televisiongerät. So sagt er, Television. Ich sage, ja, Televisiongerät. Ist es aus Materie gebaut? Und er sagt, ja. Ist aus Materie gebaut? Er sagt, ich sage ihm dann, ist es die Materie, die die Projektion macht? Das Bild, Fußball, Schwimmmatch, was Sie wollen. Und er sagte, ja. Ich sagte, das bezweifle ich. Wir nehmen jetzt unser Televisiongerät und wir tun das ganze Gerät durch eine Kaffeemühle, wenn man das machen könnte. Also 20 Kilogramm des Televisiongeräts und wir holen eine sehr leistungsfähige, nicht wahr, die härtesten Bohnen, kann es malen, und wir tun rein die Transistoren und all diese Dinge, wir stopfen es durch, bis wir 20 Kilogramm Staub haben. Und er sagte, so what? Was bedeutet denn das? Ich sagte, jetzt haben Sie mir gesagt, dass die Materie Fußballprojektionen und andere Projektionen von ihren eigenen Eigenschaften heraus machen kann. Dann guckt er aber sehr skeptisch auf mich, als ob ich einen Psychiater brauche oder sowas. Ja, nein, der Staub, 20 Kilogramm, von den 20 Kilogramm von Televisiongerät, tut nichts. Aber das Televisiongerät, gleiche Materie, gleiche Menge, tut und der Staub nichts. Was fehlt denn in dem Staub? Das ist das, was ich fertig bringe. Wo, sagt er? Die Ordnung. Richtig, die Ordnung. Aber meinen Sie, dass die Materie, der Staub, sich selbst überlassen, je ein Televisiongerät hervorholt? Was müssen Sie dazu haben? Und dann ist in die Elefantenfalle gefallen. Er sagte, man muss eine Intelligenz haben, um das zu tun, der Elektronik versteht. Und ich sagte, Sie sind drin, mein lieber Herr, wir brauchen nur drauf zu trampeln, dann sind Sie ganz erledigt. Denn Materie plus Intelligenz macht Projektionen. Ohne Intelligenz, außerhalb der Materie, ist das Zeug, der Stoff, die Materie, machtlos, um Projektionen zu machen. Und dann hat er gesagt, ja, was hat das mit meinem Gehirn zu machen? Ich sagte, wir tun Ihr Gehirn durch den Wolf in der Küche. Wir drehen das ganz durch und fein, nicht wahr? Da machen Salisbury Steak drauf, draus. Und dann bitten wir Sie, Sie eine Projektion von Gott zu machen. Was braucht man, um Ihr Gehirn als Projektionsapparat fähig zu machen? Da brachte er es nicht über die Lippen. Da habe ich die Studenten gefragt, was meint ihr? Und die haben gesagt, wenn die Materie im Gehirn die gleiche Sorte ist
wie die Materie vom Televisiongerät und die sind gleich. Um irgendeine Projektion zu machen, muss man Intelligenz haben, um das Aggregat von Materie plus Geist plus Intelligenz zu machen, bis es eine Projektion gemacht. Nun, Feuerbach hat gesagt, dass wir eine Projektion von Gott machen, aber dass Gott kein Gegenstand ist. Die Tatsache, dass mein Gehirn imstande ist, auch eine falsche Projektion, solange es eine Projektion ist, ist Beweis dafür, dass Intelligenz außerhalb der Materie auf die Materie gearbeitet und siehe da, wir haben ein Televisiongerät hier oben mit 5 Sinnen, die 5 Arten von Bildern machen kann, Augen, Ohren, Nase, Mund, Tastgefühl, Propriozeption. Und wir haben ein 5-faches Televisiongerät mit der 1000-fachen, millionenfachen Leistung von einem Televisiongerät. Und er sagt, ja, also gut, das nehme ich dann an. Da sagt er, also ich bin aber noch nicht fertig mit Ihnen. Ich muss doch ein bisschen mit Ihnen reden. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Er sagt, ja. Ich bin nicht böse zu ihm gewesen. Ich habe getan mit Freundlichkeit, so scharf wie möglich, aber mit größter Freundlichkeit. Da habe ich ihm gesagt, also gut, wenn das der Fall ist, wie können Sie Folgendes erklären? Ich wollte ihn treffen von zwei Seiten. Es ist immer gut, wenn man sich nicht verlässt auf ein Stück Evidenz, sondern die ergänzende Evidenz geht. Paulus tut. Lesen Sie den Römerbrief. Ist ein Meisterstück von Logik dieser Art. Ich sagte, mein lieber Freund, Sie spielen Schach, nicht wahr? Ich habe Sie dabei gesehen. Er sagt, ja, ich spiele Schach. Aber ich sage, fein. Haben Sie jemals gegen einen Computer gespielt? Und er sagt, nein, aber ich interessiere mich dafür. Ich sagte, gut, für unser Argument brauche ich einen Computer, der sich selbst programmiert, wenn es gegen mich Schach spielt. Nun, das kann man tun, ganz Technisches zu tun, aber es geht. Es gibt Computer heute, die fast Bobby Fischer schlagen können. So intelligent sind sie. Mich können sie jederzeit schlagen, nicht wahr? Aber wenn es zu Bobby Fischer geht, ist es schon sehr viel. Ich sage nun, Sie spielen gegen diesen Computer. Ist der Computer intelligent? Überlegt er. Was ist Intelligenz, sagt er. Und sagt er, Intelligenz ist die Fähigkeit, von vergangener Erfahrung zu profitieren. Ah, so. Der Computer profitiert mit seinem Gedächtnis, denn Computer hat ein Gedächtnis, dieser Art, lernt davon und ist deshalb intelligent. Und ich sage, gut, Sie haben hier eine intelligente Maschine. Da hat er mir gesagt, ja, wir haben eine intelligente Maschine. Sind Sie sicher? Ja. Ich sage, Vorsicht vor Elefantenfallen. Denn man muss sehr vorsichtig sein auf diesem Gebiet. Ich bin fair. Ich gebe Ihnen die Warnung. Er sagte, gut, er würde vorsichtig sein. Ja, wir sind ausgezeichnete Freunde. Ich meine, man kann eine richtige Freundschaft entwickeln auf diese Art und Weise, solange man es nicht mit Aggressivität tut. Das ist der Feind von allem Argument. Aggressivität zeigt auch Unwissen. Aggressivität meist. Da sagt er, also gut, können Sie sich, aber Vorsicht, können Sie sich den Bau, die Synthese eines solchen Computers, der Schach gewinnt gegen Sie, sich vorstellen, die Synthese eines Computers sich vorstellen, ohne Intelligenz? Oder wenn Sie so einen Computer vor sich haben, müssen Sie, um diesen Computer zu erklären, müssen Sie sagen, dass Materie bearbeitet worden ist von technischer Intelligenz. Wir haben eine intelligente Maschine vor sich. Können Sie sagen, dass die Intelligenz voraussetzt, um so eine Maschine zu bauen, oder entstehen solche Maschinen aus Zufall und Chaos? Ein lieber Bub, er sagte, das ist mir klar, dass eine solche intelligente Maschine entsprechende Intelligenz voraussetzt. Ich sage, passen Sie nur auf. Vorsicht vor Elefantenfallen. Denn Sie sind eine intelligente Maschine. Also, ich bin's nicht. Ich sage, Sie sind mehr als eine Maschine. Aber Ihr Soma und die Verdrahtung Ihres Gehirnes ist teleonomisch, das heißt gestreckt. Deshalb teleonomisch. Passen Sie auf. Sie sind eine Maschine, die so bezweckt ist, dass sie Kartoffeln nimmt und isst und sie in Gedanken konvertiert. Oder Wiener Schnitzel nimmt und sie in Gedanken konvertiert. Er sagt, meinen Sie das ehrlich? Ja, Sie sind mehr als eine Maschine. Sie sind eine Person. Aber gucken Sie mal, was Sie alles besprochen haben mit mir heute Nachmittag. Sie sind ein äußerst intelligenter Organismus. Die Maschine, die intelligent ist, braucht die Voraussetzung eines intelligenten Erfinders. Sie sind unsagbar viel intelligenter als diese Maschine. Und Sie sind noch eine Person dazu. Um Sie als intelligente Person zu bauen, muss ich einen intelligenten, persönlichen Kreator voraussetzen. Denn ein Kreator kann nicht mehr machen, als er selber ist. Wenn ich schöpferisch tätig bin, mache ich Sachen, die unter mir sind. Maschinen, Drogen, verschiedene chemische Verbindungen, Ideen, all das. Aber um eine Maschine zu machen, die persönlich ist, müssen Sie einen persönlichen, intelligenten Schöpfer voraussetzen. Intelligente Maschinen. Und Sie sind mehr als eine Maschine, müssen die Voraussetzung haben eines intelligenten Schöpfers. Und er ist ganz still geworden. Ganz still. Wissen Sie, es ist oft schöner, mit intelligenten Atheisten zu reden, als mit Christen. Leider, leider, leider. Die nicht denken. Und nicht denken wollen. Da kommt man vorwärts mit solchen Leuten. Und als wir dann fertig waren mit dem, habe ich ihm gesagt, zur Bestätigung, wissen Sie, der Grundfehler bei Ihnen ist sehr einfach. Nehmen Sie zum Beispiel den Bau eines Autos. Wenn Sie einen Zylinderkopf haben, aus Eisen und Stahl oder Aluminium, wenn es ein Porsche ist, wenn Sie das haben, wenn Sie sagen, dass die Form der Verbrennungskammern aus dem Eisen kommt und nicht aus dem Kopf eines intelligenten Erfinders, wenn Sie das tun, sagen Sie, dass Sie, der Sie unsagbar viel komplizierter sind als ein Porsche-Zylinderkopf, dass Sie und all diese Maschinerie aus der Materie kommt, ist unvorstellbar naiv. Und er hat es angenommen mit den Worten, ich will dann, dass Sie wiederkommen und mit mir reden über Gott und Christus, was ich dann getan habe. Und darf ich Ihnen sagen, ich habe etwas gesagt, was Sie sicher schockiert hat. Ich habe ihn eine Kartoffelmaschine genannt. Und ich habe es lieb gesagt, da hat sie böse genommen. Aber viele sind sehr geärgert, wenn man das sagt. Wir sind viel mehr als das. Wir nehmen die Stoffwechselenergie aus unserem Essen. Wiener Schnitzel, Erdbeeren und Rahm, Kartoffeln, was sie wollen. Und mit dieser Energie schieben wir die Kalium-Ionen durch die Nerven. Und damit können wir die Transmission von Gedanken vermitteln. Aber es ist maschinell, biologisch, äußerst raffiniert. Und je raffinierter die Maschine, denn es ist maschinell, desto raffinierter, intelligenter muss der Schöpfer sein. Da kommt man nicht drum rum. Aber warum habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er eine Gedankenmaschine ist? Denn wenn der Zweck des Lebens, der Maschine des Lebens, meines Somas, meines Körpers, einfach so ist, dass ich Kartoffeln in den Mund stopfe und Gedanken rausbekomme, da ist der Zweck des Lebens etwas reduziert, nicht wahr? Und das möchte ich nicht haben, dass der Zweck des Lebens reduziert ist. Wissen Sie, was der Zweck des Lebens ist? Und zum Schluss sage ich Ihnen das. Ich glaube schon, dass Gott uns als die höchsten Gedankenmaschinen gemacht hat. Denn er hat uns, ich wage kaum zu sagen, weil ich nicht wie jemand sagt, ich hätte behauptet, Gott sei eine Maschine. Das habe ich nicht gesagt und will es auch nicht sagen. Aber Gott hat uns Menschen die Fähigkeit gegeben, uns Gedanken zu machen über die ewige Gottheit. Das ist es. Der englische Katechismus sagt, dass der Zweck des Lebens der ist. Ich sage Englisch, denn schöner Englisch, dann sage ich Deutsch. Der Zweck des Lebens ist, to know God and enjoy Him forever. Gott gedanklich zu erkennen und sich seiner zu freuen, all unsere Lebtage. Das ist der Zweck, dass er so eine Gedankenmaschine gemacht hat, dass wir ihn kennenlernen. Und wissen Sie, wenn man einen Menschen kennenlernt, der unendlich lieb ist und unendlich vollkommen ist und unendlich geduldig ist, und so ein Wesen, so ein Wurm lieb hat, wie ich bin, wissen Sie, das weckt in mir, den Wunsch, ihn wieder zu lieben. Und so ist der Zweck der Gedankenfähigkeit, die wir haben, richtig benutzt, da, um mich dazu zu bringen, ihn zu erkennen, sich seiner zu freuen und ihm meinen Willen zu geben, die Evangelisten sagen, mein Herz zu geben, denn das ist der Sitz des Willens, nicht wahr? Und wenn ich über ihn, Christus, nachdenke, was er für mich getan hat, dass er von der Herrlichkeit Gottes, der ewigen Herrlichkeit, heruntergekommen ist und sich kreuzigen ließ, nach einem Leben von Arbeit und Mühe, um mich mit ihm zu versöhnen. Wenn ich dann sehe und ihn betrachte in dem Wort Gottes, denken Sie nur nicht, dass ich Visionen habe und all das, das habe ich nicht. Die Vision, die mir genügt, ist die Vision von Christus, besonders in dem Philipperbrief. Lasset diese Gesinnung in euch sein, die in Jesus Christus war, obwohl er zur rechten der Majestät in der Höhe saß, griff er nicht nach der Gottheit als nach einem Raub, sondern entäußerte sich, ja, im Tod am Kreuz. Und deshalb hat ihn Gott erhöht Und wenn ich da sehe, wie Gott der Ewige zeitlich geworden ist, inkarnierte, im Fleisch gekommen ist, so dass mein Gehirn, das in Zeit und Raum denkt, so dass mein Gehirn den Ewigen, den mein Gehirn nicht fassen kann, besser fassen kann in der Form eines Menschen, dann, liebe Freunde, verstehe ich, warum ich eine Denkmaschine bin. Ich kann mir Gedanken machen über den ewigen Gott in inkarnierten Christus. Und das, wissen Sie, was es tut? Wissen Sie, was es tut? Überlegen Sie einen Moment. Das, womit wir uns gedanklich beschäftigen, hat eine Wirkung auf meinen Charakter, auf meine Psyche. Das ist, was es tut. Zeig mir deine Freunde, sagt der alte Spruch, und ich werde dir sagen, wer du bist. Wenn wir mit Christus in Gedanken umgehen, der Sohn Gottes, der für uns starb, mit ihm umgehen, wissen Sie, das wandelt mich um in sein Ebenbild. Etappenweise. Das macht mich zu einem Menschen, der andere Menschen für Christus gewinnen kann. Und wer sagt, ich will nicht denken, der will nicht nachdenken über das Wesen des ewigen Schöpfers in der Schöpfung und dann das Wesen des ewigen Schöpfers, der Mensch wurde, um mich zu erretten. Und das macht mich neu. Denn womit ich mich beschäftige, gedanklich, das macht mich zu was ich bin. Das letzte Wort ist sehr kurz. Und ich hoffe, dass es Ihnen etwas gibt für die Nacht, damit Sie überlegen können, wie lieb Jesus Sie hat. Jesus hat gesagt, besonders in der Offenbarung hält es die Heilige Schrift fest, dass wenn Sie die Gottheit, die ewige Gottheit, zur Rechten Gottes anschauen, beim großen Gericht Gottes, in den anfänglichen Kapiteln dieses Buches, Offenbarung des Johannes, sieht man da oben in der oberen Herrlichkeit des Menschen Sohn, der aussieht wie ein Lamm, das geschlachtet worden ist für das Heil dieser armen Welt. Man sieht Jesus durchbohrt an Händen und Füßen zu Rechten Gottes. Weil er das tat, ist er fähig, das Universum, die ganze Menschheit, in die er gestorben ist, zu regieren. Weil er sie zum Tode liebte, kann er regieren. Nur ein Mensch, der gelitten hat, kann über andere Menschen mit Erfolg herrschen. Und das hat er getan. Aber der Gedanke, der daraus hervorgeht, ist dieser. Jesus ist Mensch geworden. Er hat seine Menschheit nie abgelehnt und abgelegt. Er ist der neue Mensch, der zweite, der letzte Adam. Er hat einen Auferstehungsleib und ist jetzt dabei, mir einen ewigen Auferstehungsleib zu machen. Das ist seine Schöpfertätigkeit. Aber Mensch ist er geblieben. Wenn ich ankomme vor dem Thron Gottes und gerichtet werde, wissen Sie, es ist Mensch, der für mich starb, der das tut, ist irgendein Gott, den ich nicht kenne. Es ist der Mensch, Jesus, der die Gottheit ist. Er hat seine Menschheit in die Gottheit gebracht. Gott hat uns als Menschen gemacht. Und wir fielen und wurden zu Dämonen. Sein Zweck ist uns zu retten aus diesem Dämonentum und uns zurückzuführen in die Gottheit, in Jesus, als seine Brüder, seine Kinder, seine Erlöser. Sie wissen wohl, dass Kinder, meine Kinder, ihre Kinder, die gleiche Spezies sind wie sie, die gleiche Art. Jesus ist unser Bruder, sprach das Wort, kam zu sagen. Durch die Erlösung, durch sein Blut, erst zu der ewigen Gottheit führen und dann zu Christus. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Geduld mit mir heute Abend.